Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Schönen guten Morgen, Markus.
Was ist das? Was ist mit deiner Stimme passiert?
Ja, ich habe seit einigen Tagen eine schwere Erkältung und hatte es mir nicht nehmen lassen, in der Schweiz Volksreden zu halten. Also ich hatte einen Auftritt in Basel und in Bern und ich musste dann in Zürich jetzt absagen, weil da hätte ich nur zischen können, aber die Stimme noch weiter unten als jetzt.
Wahnsinn, aber sonst geht sie gut soweit.
Also ich weiß nicht, was ich habe. Also ich weiß nur, dass es kein Corona ist.
Ja.
Das habe ich ja bislang nicht gekriegt, habe ich auch diesmal nicht gekriegt.
War das nie Corona?
Nee, ich hatte nie Corona. Nein.
Ich glaube, ich hatte es einmal, aber ich bin mir nicht sicher. Wir wissen es nicht genau.
Also wie hast du das geschafft? Ich meine, also Menschen wie du und ich, die werden ja wurden ja ständig getestet, weil die immer sich irgendwo in der Öffentlichkeit, in Studios und in Sälen befunden haben. Deswegen weiß ich ziemlich genau, dass ich es nicht hatte.
Das ist ja irre. Ja, ich bin ja eher so ein soziophober Typ, möchte ich sagen, weißt du? Mhm. Ich halte mich ja dann von Leuten auch fern.
Okay, also du würdest dich selbst als ungesellig zeichnen.
Nein, das nicht, aber ich
naja, soziophob, ungesellig wäre die harmlosere Variante.
Nein, ich hab tatsächlich interessanterweise seit der Zeit habe ich immer noch so ein bisschen diese Reflexe, wenn mir Leute zu nahe kommen, gehe ich immer so einen halben Meter zurück.
Okay, wie überlebst du dann Selfies?
Genau solche Situationen versuche ich zu vermeiden.
Okay.
Aber tatsächlich, glaube ich, einfach Glück gehabt, ja, schlicht und ergreifend. Und wir wollten das mal testen, wollten das mal richtig rausfinden. Aber dann hättest du das sehr aufwendig machen müssen und war mir dann am Ende ehrlich gesagt auch wurscht. Ja. Ich bin froh, dass wir dieses Ding hinter uns haben und wollte mit dir, Richard, sofern du in der Lage bist, heute zu sprechen. Du klingst ein bisschen wie Clint Eastwood in seinen besten Rollen.
Ja, ich finde, also ich fühle mich eher wie Lee Marvin. I was born a wandering star.
Herrlich. Richard, Wahlkampf in Amerika. Mhm.
Zum Thema zwei glorreiche
Lunken. Hast du ein bisschen verfolgt? Hast du gesehen?
Ja, ich habe es mir etwas zeitverzögert, da ich ja wie gesagt in der Schweiz unterwegs war, aber zeitverzögert habe ich mir das Duell angeguckt.
So, und es war, lass uns mal ein paar Sätze darüber reden. Es war in Teilen, finde ich, sehr erwartbar. Und dann gab es so ein paar ganz bizarre Momente. Für mich der bizarrste Satz: In Springfield essen sie die Hunde, die Leute, die hierher gekommen sind. Sie essen die Katzen, sie essen die Haustiere der Menschen, die dort leben. Mhm. Zitat Ende. Mhm. Man sitzt so vorm Fernseher und denkt, das haben die jetzt nicht wirklich besprochen. Hat er aber genauso gesagt. Mhm. Wie ging es dir, als du diesen Satz gehört hast?
Ja, ich musste an meine Kindheit denken. Weil ich meine, ich muss jetzt vorsichtig sein, was ich sage, weil die Stadt Solingen schon genügend Probleme. Aber es hieß in meiner Kindheit immer, dass in den Hofschaften die alten Solinger, dass die Katzen essen.
Im Ernst?
Und wir hatten Katzen. Und wir hatten auch durchaus, wenn die mal lange nicht kamen, die streunten noch viel herum, immer die Befürchtung, dass sie von irgendeinem alten Solinger gegessen worden seien. Ich glaube, dass diese Geschichte mit den Katzen daherkommt, dass tatsächlich nach dem Krieg in Deutschland sehr viele Katzen gegessen wurden. Einfach weil die Leute nichts zu essen hatten.
Naja, klar.
Ich wurde dann neugierig. Und ich habe dann gesehen, also viele haben gesagt, Donald Trump erzählt da völlig haltloses Zeug, das hat er sich in dem Moment ausgedacht. Mhm. Aber ganz so ist es ja auch nicht. Also, es ist so, dass tatsächlich irgendein Lokalsender, soweit ich das gesehen habe, darüber berichtet hat, dass Anwohner, also Leute in Springfield, Bürger, das behauptet hätten.
Mhm.
Am Anfang, und das macht ja so klassische Gerüchtstruktur, am Anfang standen Enten.
Okay.
Ja, wobei ich sagen muss, als ich als armer Student in Köln wohnte, ne, und all die fetten Enten auf dem Aachener Weiher bei mir rum, ich mich gefragt habe, ich habe ja nicht genug Geld mehr jetzt in dem Wildgeschäft in der Innenstadt, da so eine gute Ente zu kaufen, was eigentlich dagegen spräche, ja, sich so eine Ente mitzunehmen. Und das könnte ja sein, also in Springfield leben 20.000 Migranten aus Haiti, die da in den letzten Jahren hingekommen sind. Die sich natürlich viel auch in den öffentlichen Parks und so weiter aufhalten, natürlich keine vernünftigen Wohnverhältnisse haben. Und dass da schon mal einer eine Ente gerupft hat, könnte ich mir vorstellen. Und dann hat sich in dieser Region ereignet, dass eine Frau tatsächlich eine Katze getötet und gegessen hat. Das Interessante ist nur, dass man nicht weiß, dass diese Frau Haitianerin war. Mhm. Ja, der Volksmund zählt dann eins und eins zusammen. Nachdem also quasi die Entenstory publik wurde, ja, wurde daraus sofort dann die Katzengeschichte. Und dann meldeten sich da offensichtlich bei diesem Fernsehbericht der ein oder andere Anwohner, der dann immer noch einen draufsetzte bei seinen Behauptungen. Und J.D. Vance, über den wir noch reden sollten, jetzt im nächsten Duell gegen den Walls ist, also der Running Mate von Trump, er hat dann gleich in Twitter-Nachricht dazu abgesondert. Und das heißt also, da haben die sich schon bewusst überlegt, dass man mit dieser Geschichte bestimmt unglaublich punkten kann. Übrigens, weil ich ja gerade in der Schweiz unterwegs war, ne? Die Schweiz ist das einzige Land in Europa, in dem es legal ist, Katzen zu essen.
Wirklich?
Ja. Aber der Schweizer legt natürlich großen Wert auf Eigentumsrechte. Du darfst nur deine eigene Katze essen. Du darfst natürlich nicht die Katzen anderer Leute essen. Und du darfst auch das Fleisch deiner Katze nicht anderen gegen Geld zum Verzehr anbieten.
Okay, verstehe. Ja.
Also aber mit deinem Eigentum Katze,
Ordnung muss sein.
Mit deinem Eigentum Katze, das darfst du essen. Das war jedenfalls, was ich dazu gefunden habe. Informationsstand von 2014. Kann sein, dass das mittlerweile sich geändert hat.
Also die Geschichte ist so alt, ja?
Ja, nee, 2014 kam, da hat ja die Schweizer Tierschutzorganisation versucht, das Katzenessen zu verbieten.
Ja, ja, okay.
Nein, das andere ist eine neue Geschichte. Das hat sich hier alles im August erst zugetragen. Also es ist so eine dicke Gerüchtwolke tatsächlich über Springfield.
Ja, genau.
Ohne dass es einen einzigen Beweis dafür gibt, dass ein aus Haiti gebürtiger Migrant tatsächlich einen Hund oder eine Katze gegessen hätte.
Mhm. Weißt du, wie es mir ging? Ich habe das so gesehen und dachte die ganze Zeit, weißt du, es ist völlig in Ordnung, vorwärtsgewandt darüber zu diskutieren, welche Themen, welche Probleme an der amerikanisch-mexikanischen Grenze beispielsweise auftreten, was da passiert, was man dagegen tut, um da ein bisschen Ordnung reinzukriegen, auch darüber zu sprechen, wie viel Zuwanderung eine Gesellschaft verträgt, darüber zu reden, wie viel Zuwanderung eine Gesellschaft auch braucht, darüber zu reden, wie definieren wir sozusagen die Menschen, die wir brauchen. Ja?
Und wie werden wir die los, die wir definitiv nicht mehr haben wollen, aus gutem
ja,
Grund?
Wenn, ja, so, wenn Menschen kriminell
straffällig
werden.
Straffällig geworden sind, ja, in genau. Schwereren Delikten. Ja.
So, und ich muss immer an den verstorbenen Thomas Oppermann denken, den ich öfter erlebt habe in der Sendung. Ich weiß nicht, ob du ihn jemals getroffen hast. Der war mal Richter, soweit ich auch weiß. Ein sehr wichtiger Mann in der SPD, der dann sehr überraschend und sehr, sehr tragisch, hat mir persönlich richtig leid getan, verstorben ist, mochte den, war ein guter Typ. Und der hat mal bei uns in der Sendung gesagt, weißt du, wir müssen darüber reden, wie wir Einwanderung definieren. Und er sagte oder brachte es auf die Formel, Asyl ist für die, die uns brauchen und Einwanderung ist für die, die wir brauchen. Mhm. Dafür ist er tierisch verprügelt worden damals in seiner eigenen Partei. Und ich musste gerade gestern an ihn denken, weil wir darüber gesprochen haben in der Sendung und habe mir so überlegt, der Satz heute in der SPD, ich glaube, es würde kaum einen geben, der den nicht unterschreiben würde.
Das ist eine absolut gute, prägnante Beschreibung. Kompliment an Herrn Oppermann.
Ja, damals aber nicht, sondern damals wurde er dafür böse verprügelt. Und das war genau das, was ich an dem Punkt dachte. Diese Springfield-Geschichte, Wahrheitsgehalt hin oder her. Aber so etwas zu nehmen, und das ist mit Sicherheit, wenn es denn überhaupt jemals irgendwie stattgefunden hat, ein bizarrer Einzelfall. Ja. Wahrscheinlich hat es ihn gar nicht gegeben, wie du gerade schilderst. Sowas dann vor einem Millionenpublikum.
Ein klassisches Gerücht nach gegenwärtigem Wissen. Ja.
So, sowas dann da irgendwie auszubreiten, das ist einfach, das ist unterirdisch, das macht man nicht, das ist sozusagen die klassische Hetze. Und interessant fand ich aber, wie ihm das Ding dann auf die Füße gefallen ist. In der Nachbetrachtung, er wirkte plötzlich wirklich wie Joe Biden 2.0 im Sinne von, er wirkte plötzlich fahrig, er wirkte ältlich, er wirkte konfus in seiner Argumentation. Er wirkte genau wie das, was er an Joe Biden immer beklagt hat, gegen diese sehr dynamische und im, wie soll man sagen, im besten Alter, wirklich im Saft und Kraft stehenden, die trat ja auf wie eine Staatsanwältin, Kamala Harris. Ja. So wirkte das auf mich.
Er wirkte lustlos,
leicht
überfordert, fahrig, deine doofen Anekdoten, die er seinen Wählern erzählen kann, die haben da nicht verfangen. Mhm. Ne, dafür waren auch die Journalisten zu sehr Jury, die dann auch das Recht gerückt haben. Und anders als in dem Duell, als er damals Präsident wurde, da war er in der Angriffsposition. Ja, da war er agro, aber auch irgendwie agrodynamisch. War er gereizt, passiv, müde, wie so ein altes Schlachtross, dass er irgendwie nochmal also in den Dirty Old Man spielen muss und eigentlich keine Lust mehr hat. Ja, deswegen, sie hatte haushoch gewonnen, aber sie hat auch gegen einen unglaublich schwachen Trump gewonnen. Also Katzen und Hunde ist ja eine von diesen Absurditäten. Andere Absurdität ist, dass er sie eine Marxistin genannt hat.
Ja, ja.
Jetzt kann man natürlich sagen, wenn dann die Gegenfrage gekommen wäre, definieren Sie doch mal Marxismus, Herr Trump, dass ihm wahrscheinlich nicht viel dazu eingefallen wäre. Es ist für ihn einfach irgendwie nur ein böses Schimpfwort.
Klar.
Und das ist natürlich völliger Unsinn, weil es gibt nicht mal ein Promille Berührungspunkt zum Marxismus. Also es ist mindestens so unwahrscheinlich, dass sie Marxistin ist, als dass es zum systematischen Verzehr von Haustieren in Springfield gekommen ist. Und du siehst einfach mit auf welch dümmliche Art da der Versuch gemacht wurde zu punkten und merkst, wie müde er auch ist. Man sich fragt, wieso will er überhaupt nochmal antreten? Weil er diese Aggression, die er früher gehabt hat, hier ist er der Stinkstiefel, aber dieser Hunger, ja, der Panther, der jetzt alles einreißen will und alles neu machen und so, diesen Geist hat er ja nicht mehr ausgestrahlt.
Mhm. Ja, es ist interessant, ich meine, dieses Sozialismus-Argument, das kommt ja ständig, ne? Das können wir vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen drüber reden, weil es schon interessant ist. Da geht es ja sozusagen um wirklich zwei Denkschulen und die Frage, wie wir uns in Zukunft auch als Gesellschaft begreifen, wie viel Staatsintervention muss sein, welche Haltung hat eigentlich ein Staat gegenüber seinen Bürgern und welche Haltung die Bürger gegenüber ihrem Staat. Ja, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, so der Staat als Dienstleister, der schon alles richtet und der Bürger, der dann quasi als Kunde auftritt. Und das wird in diesen Kreisen vielfach als eine Art Bevormundung begriffen. Das ist ganz interessant, auch die Tatsache, dass man sich dann sozusagen, man fragt sich ja immer aus europäischer Sicht, wie kann es denn sein, dass sich ein armer Mensch in Ohio oder ein einfacher Arbeiter, dass der sich so irrsinnig darüber aufregt, wenn jemand wie Obama jetzt eine Krankenversicherung einführen will, für jeden. Und du weißt, ich fotografiere sehr intensiv und viel, wenn ich so auf Reisen bin. Und ich habe über all die Jahre eines gelernt, wenn du etwas verstehen willst über den Zustand einer Gesellschaft, dann schau den Leuten genau ins Gesicht und dann achte auch darauf, sozusagen, wie ist der Zustand ihres Gebisses. Du siehst an den Zähnen der Menschen, kannst du ganz, ganz viel darüber sehen, wie Krankenversorgung funktioniert, ob sie überhaupt funktioniert, ob jemand die Möglichkeit hat, Zähne zu reparieren oder nicht, zum Zahnarzt zu gehen oder nicht, du verstehst sofort, in welchem sozioökonomischen Status, um es mal so ist, dieser Mensch ist. Und da fällt schon auf, ne? Also wenn du in Russland unterwegs bist, wenn du auch in Teilen des Rust Belts in Amerika unterwegs bist, wenn du im armen Nordosten von England zum Beispiel unterwegs bist, da verstehst du sofort, wenn du einmal genauer hinguckst, in welchem Zustand, in welcher Verfasstheit so eine Gesellschaft ist. Und du verstehst auch wiederum, auf welchem Niveau wir dann manchmal auch klagen, wenn du den Menschen bei uns sozusagen auf den Mund oder in den Mund guckst. Ja, also wir sind dann, wir klagen auf einem sehr, sehr hohen Niveau, will damit nicht sagen, dass alles gut ist, aber.
Nee, viele würden sagen noch. Ne?
Genau.
Das ist die Drohung.
Und das ist so, genau. Und dann ist sozusagen immer dieser Vorwurf im Raum, ihr wollt uns das alles vorschreiben, die fühlen sich bevormundet. Da geht es um Stolz, da geht es auch um Würde. Und dieser Vorwurf des Sozialismus ist eigentlich immer so dieses Kernding. Ihr geht hin in Washington, ihr ballert die Milliarden raus für E-Autos und für grüne Energie und für eure ganzen gesellschaftlichen Projekte. Und das ist unser sauer verdientes Steuergeld. Und wie könnt ihr das nur machen? Und deswegen verfängt dieser Vorwurf von Sozialismus und Marxismus, das verfängt da, das funktioniert
interessanterweise. Ja, aber ich meine, die Zeiten des real existierenden Sozialismus ist, dass man da 50er, 60er Jahre, McCarthy-Zeit und so, atomare Bedrohung und so, dass da so ein Schreckgespenst war, Kommunismus, Marxismus, Sozialismus, ne, das ist die Konkurrenzideologie. Heute gibt's ja keine echten kommunistischen Länder mehr. Nordkorea ist kein kommunistisches Land, sondern die Diktatur. Und in China ist Kommunismus nichts anderes als ein Synonym für den Law-and-Order-Staat. Mhm. Ja, und davon ist ja von Marx und so überhaupt nichts mehr übrig geblieben. Deswegen finde ich, ist das interessant, dass man mit solchen Begriffen da überhaupt noch hantiert. Also was für nicht existierende Geister sollen da abgewehrt werden.
Mhm. Ja, es ist spannend. Ich meine, wenn man sich, bevor wir gleich auch nochmal, finde ich, ein bisschen in die Inhalte reingehen sollten, ist ja interessant, was da alles nicht gesagt wurde.
Das finde ich auch am spannendsten.
Wie viel es da so im Wagen geblieben ist, aber interessant ist auch, wofür dann sowas eigentlich gemacht wird. Ne? Im Grunde geht es um 7 Staaten, die sogenannten Swing States, und die entscheiden eigentlich die Wahl. In allen anderen kannst du im Grunde erzählen, was du willst, und wenn Trump mal einen schlechten Abend hatte, dann wird er trotzdem in sehr konservativen, klassisch republikanischen Staaten, das wird nichts an seinen Stimmen ändern. Aber in diesen Swing States, ja. Und da geht's dann auch, und das ist interessant, da geht's dann auch um die Vizepräsidentschaftskandidaten, die du eben schon angesprochen hast. Die werden sozusagen so aufgestellt, dass sie im Grunde dann genau in diesen Staaten, eigentlich machst du das alles jetzt mal zugespitzt für diese 7 Staaten.
Genau. Und in diesen 7 Staaten geht es um Arbeiterschaft.
So, da geht es um Arbeiterschaft, ganz genau. Und so werden die aufgestellt.
Und deswegen brauchst du einen Vizepräsidenten, der die Arbeiter abholt.
Und dann hast du zum Beispiel bei Harris, ist es Tim Walz, ja, als weißer amerikanischer Mann, der sagt, hallo, ich will euch nicht die Waffen wegnehmen, ich bin selber Jäger, ich habe Waffen und so weiter. Die Leute, die im Grunde jemanden wie Kamala Harris mit diesem kalifornischen Hintergrund, ja, in Oakland geboren, ich glaube 64, in Kalifornien aufgewachsen, Oakland ist praktisch auf der anderen Seite der San Francisco Bay. Und die halten dann natürlich so jemanden im Zweifel für zu abgehoben. Das ist Teil dieser Küstenelite. Ja, ganz genau.
Mutter, Professorin und so. Klar,
so,
geht man dann davon aus, die haben mit uns nichts zu tun.
Ja. So, und J.D. Vance auf der anderen Seite von Trump, im Grunde genau das Gleiche. Wir haben ja schon ein paar Mal über dieses Buch gesprochen, Hillbilly Elegy und sein Aufwachsen, diese sehr harte Kindheit in Ohio und ich glaube Kentucky auch. Da geht es auch um Glaubwürdigkeit. Ne? Die Leute, die sozusagen dem Milliardär Trump aus dem reichen New York nicht abnehmen, dass er was versteht von den Sorgen und Nöten dieser Leute, denen soll
genau
das Gefühl geben.
Ja, genau gegenteilig. Also man kann ja nicht weiter auseinanderliegen als Trump und Vance. Ich meine, Trump, der verzogene Bengel aus steinreichem Hause, dem immer alles geschenkt wurde und alles durchgegangen wurde. Und J.D. Vance, drogensüchtige Mutter, bei den Großeltern in ärmlichsten Verhältnissen aufgewachsen. Mhm. Also aus völlig dissozialen Verhältnissen stammend, der sich da rausgearbeitet hat über mehrere Stationen, übers Militär und dann in Ohio studiert hat und schließlich in Yale gelandet ist. Und im letzten Schritt dann für den Investor Peter Thiel Millionen gemacht hat. Mhm. Es ist also eine ganz andere Geschichte. Er ist der Self-Made-Millionär aus mit den schlimmstmöglichen Startvoraussetzungen. Das ist natürlich das totale Kontrastprogramm zu Donald Trump. Und die beiden haben auch innerlich, meines Erachtens, soweit ich das beurteilen kann, ich habe Hillbilly Elegy gelesen. Ich habe nicht den Eindruck, dass diese beiden Männer irgendetwas wirklich seelisch gemeinsam haben. Das ist schon hier was ganz anderes.
Mhm, genau. Meine, auch an dem Abend finde ich nochmal so klar geworden, da ist ein Mann, der nur mit dem Gestern argumentiert. Und da ist eine Frau, die den Versuch macht, sozusagen das Morgen zu definieren.
Ja, das nehme ich nicht ab. Da bin ich eben nicht dabei. Genau, das war das einhellige Presse.
Exakt,
und das war das, was sie versucht hat. Und das
deswegen habe ich gesagt, versucht.
Für mich daneben
nicht gelungen. Ja, exakt.
Also sie hat gegen ihn locker gewonnen. Er war schlecht, er war mürbe. Ja, er war wie so ein altes mürbes Fell, guckte die ganze Zeit grimmig vor sich hin, ne, sie guckte ihn die ganze Zeit belustigt an, so nach dem Motto, na, Opa, ne, wie sieht's denn aus? Ne, das hat sie alles gut gemacht, so. Mhm. Ja, und sie hat da auch ihre Punkte gemacht, als er da Blödsinn über Abtreibung erzählt hat, die wir hier am besten gar nicht erst wiederholen, nachher gibt's noch jemand, der glaubt das. Aber das große Problem war, dass sie auf die politischen Fragen der Zukunft gar keine ernstzunehmenden Antworten hatte. Und das ist eben das Dilemma, vor dem die USA ist. Da tritt jemand an, gewinnt möglicherweise mit Hope und mit Change. Und dann fragst du die Hoffnung ganz konkret auf was. Ja, ist schon klar. Chancengleichheit, Mittelschicht fördern, das sagen sie alle. Das wird auch im Wahlkampf immer erzählt, auch bei uns immer. Aber was denn jetzt ganz, ganz, ganz konkret? Und kriegt eine Frage zur Außenpolitik gestellt. Was würden Sie tun, wenn Sie amerikanische Präsidentin sind? Ja, um den Krieg in Israel und mit den Palästinensern und Hamas zu beenden. Was macht sie? Sie sagt die Dinge, die wir wissen. Israel hat ein Recht, sich zu verteidigen. Ja, Israel sollte sich aber ans Völkerrecht halten. Ja, das ist ja alles klar. Aber die Frage war nicht einen kleinen Grundkurs, ja, über die juristisch-moralische Einschätzung der Lage. Was würde sie tun, um den Krieg zu beenden? Nichts. Keine Idee. Ja, und da sind wir uns noch einig, aber bei der Ukraine genau dasselbe. Keine einzige Idee. Da geht keine Hoffnung in keine Himmelsrichtung von aus. Mhm.
Ja, und da leidet natürlich dann auch wirklich die Glaubwürdigkeit von Politik. Mich hat gewundert, dass er den einen entscheidenden Satz, wenn du das alles vorhast, warum dann erst jetzt? Was hast du eigentlich in den vergangenen 3 und 4 Jahren gemacht als Vizepräsidentin? Ich meine, diese Frau ist ja im Amt. Die Frage stellte er erst ganz zum Schluss.
Und ja, hätte ich die ganze Zeit gestellt.
So, weil das ist doch genau der wunde Punkt.
Aber sowas von wund. Mhm. Nun kann man ja sagen, also es gibt Leute, die sagen, ein Vizepräsident hat sowieso nichts zu melden. Ja, der ist ja nur Reserve, sowas wie Prinz Harry oder so. Aber wir wissen, dass es sehr mächtige Vizepräsidenten gegeben hat. Wir wissen, dass Ronald Reagan 1 bis 2 Stunden arbeitsfähig am Tag war, wahrscheinlich so ähnlich wie Biden inzwischen. Mhm. Und die eigentliche Arbeit hat damals schon George Bush Senior gemacht. Das war der wirkliche Präsident und Reagan war der Schauspieler, der Politik perfekt vermarktet hat. Wir wissen, dass Dick Cheney alle Stränge in seiner Hand hielt, als George W. Bush Präsident war. Übrigens der gleiche Dick Cheney, der jetzt Kamala Harris unterstützt. Und zwar deswegen unterstützt, weil Dick Cheney ist der Mann, der für die US-amerikanische Hegemonie steht. Und Angst hat, dass das unter Trump hergeschenkt wird. Dick Cheney ist derjenige, der hinter den Interventionskriegen steht. Genau. Der war damals der Motor hinter dem Krieg gegen Saddam Hussein, dem Irakkrieg von 2003, den völkerrechtswidrigen. Und der hofft darauf, dass diese Art von Politik bei Kamala Harris gut aufgehoben ist. Mhm. Und der sieht da Donald Trump als ganz unsicheren Kantonisten an. Also was ich sagen will, die einen sagen, sie konnte ja nichts machen. Biden hat sie kaltgestellt. Mhm. Ja, und dann fragt man sich auch, wer lässt denn sowas mit sich machen? Warum nimmt man denn so ein Amt an, wenn man nach kurzer Zeit merkt, man hat ja doch nichts zu sagen? Ist auch eine komische Rolle, die man da gespielt hat. Sie konnte sich ja noch nicht mal für eine echte Reserve halten. Weil wäre der Unfall nicht passiert, dass Biden aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr antreten kann, wäre sie niemals irgendwo an die Schalthebel der Macht gekommen. Mhm. Was hat sie sich denn in dieser Zeit gemacht und was hat sie sich denn in der Zukunft so vorgestellt? Damit hätte er mächtig punkten können. Den Elfer hat er sowas von versemmelt.
Ja, ich fand, es gab einen anderen interessanten Moment, der hatte jetzt gar nichts mit dem Duell zu tun. J.D. Vance, über den wir gerade gesprochen haben, hat Tucker Carlson ein Interview gegeben. Jetzt der Mann, der auch Putin kürzlich interviewt hat. Glaube früher mal bei CNN gewesen, dann bei Fox und so weiter. Also jemand, der auch eine Entwicklung hinter sich hat, um es mal so zu sagen.
Genau.
Und dort sagt J.D. Vance, die Demokratinnen vor allen Dingen würden das Land in den Ruin treiben, weil es sich dabei sozusagen nur noch um, ich zitiere, kinderlose Katzenladies handelt. Das ist auch der Hintergrund für diesen Post von Taylor Swift. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wo sie mit einer Katze auf der Schulter klar macht, ich werde Kamala Harris unterstützen. Und jetzt könnte man das so abtun und sagen, naja gut, okay, ist ein großer Popstar, ist der größte lebende Musikstar, okay. Aber was soll's? Hat aber 250 Millionen Follower und ist nicht ganz unwichtig, für wen die sich ausspricht, insbesondere bei jungen Menschen. Und deswegen dieser Post. Aber dieser Begriff, dieser Punkt, den Knopf, den er da drückt, kinderlose Katzenladies, da wird dir nochmal klar, worum es da eigentlich geht.
Ja.
Es geht um einen harten Kulturkampf, der da in Amerika gerade ausgefochten
Richtig. Und der Kulturkampf ist deswegen schwierig, weil Trump hatte seinen allerschlimmsten Moment, als er über die Fantasien von sich gab, was denn die Demokraten so zum Thema Abtreibung denken. Ne? Also Töten von Kindern nach der Geburt und so Mist.
Irre, ja.
Ja, aber der Witz ist ja, der Trump ist ja gar nicht gegen Abtreibung. Mhm. Ja, also ich meine, will ja nicht wissen, mit wie viel Frauen der im Bett war, die nachher abgetrieben haben. Ich meine, er hat ein Playboy-Leben in New York geführt. Er kommt ja nicht aus dem religiösen Milieu im Mittleren Westen oder sowas, wo sowas Sünde ist. Also im Gegenteil, der hat sich mit Sicherheit in alle Himmelsrichtungen, ein bisschen was davon haben wir ja mal mitgekriegt, in der Öffentlichkeit ausgetobt. Der hat da gar kein Problem mit Abtreibung. Das ist, er muss eine Position vertreten, die gar nicht die seine ist. Bei Vance ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber auch der müsste, aus dem Milieu, aus dem der kommt, gesehen haben, wie viele Mütter es da gegeben hat.
Na klar.
Die mit 14, 15 schon Mutter geworden sind und. Also klar. Auch da gäbe es gute Gründe, dass dieser sehr intelligente Mensch, der in Yale war, der intelligenter ist als Trump, dass der doch wissen muss, ja, was er für unhaltbaren Blödsinn da erzählt. Und das, denke ich, ist eine Spielkarte, die beide spielen, obwohl sie da selber nicht zu stehen. Ich glaube aber, wo du völlig zu Recht sagst, Kulturkampf. Ich glaube, dass Vance viel stärker als Trump. Der Trump ist ein Mensch ohne Ideale aus meiner Sicht. Bei Vance ist das anders.
Ja, das glaube ich auch.
Für den ist die Nation, er war ja bei den Marines, und für ihn ist sozusagen Patriotismus ganz wichtiger Wert. Ja, für Trump überhaupt nicht. Für ihn ist ein ganz wichtiger Wert intakte Familien. Weil er kommt aus keiner intakten Familie.
Exakt.
Aber er hat seine im Elend lebenden Großeltern, insbesondere seine Großmutter, sehr verehrt. Und für ihn ist diese Vorstellung, dass die Sozialstrukturen so zerrüttet sind, der Gegend, aus der er da kommt, in den Appalachen, dass der ein echtes Bedürfnis daran hat, wieder zurück zu konservativen Werten. Und da bleibt einem der Glaube an die Nation, der Glaube an die Familie und der Glaube an die Religion und die Kirche. Und das könnte durchaus sein, dass das sehr echt in Vance ist. Das würde ich jetzt nicht so schnell in Abrede stellen und sagen, der ist nur Karrierist. Und das ist der Kulturkampf. Das ist auch natürlich das Rückwärtsgewandte. Nur, wichtig zu wissen, dieses Rückwärtsgewandte halten Leute wie Vance, der erst 40 ist, wieder für die Zukunft.
Genau.
Die meinen, dass der Liberalismus bankrott ist, dass die egoistische, freiheitliche Gesellschaft kaputt ist und dass die verkörpert wird von den Richtig. Demokraten, egal wen sie aufstellen. Das ist sozusagen die Linie im Kulturkampf.
Und du hörst das und ich muss denken an ein Interview, das ich kürzlich gesehen habe von Viktor Orban, exakt gleiche Argumentationslinie. Ja. Und ich war überrascht, wie er das vorgetragen hat. Er berichtete, also Viktor Orban berichtete von einer Reise nach Marokko und lobte erstmal Muslime und den Islam und sagte, das ist toll, was die erreicht haben, was die aufgebaut haben. Da in dieser Wüste sozusagen dieser unwirtlichen Gegend eine Existenz abzutrotzen, ja, sprach über die Berber und so weiter. Das bewundert er sozusagen als Kulturleistung. Und so wie er das vorträgt, glaube ich ihm das auch. Und dann sagt er, aber dort, nicht hier bei uns. Ich das soll bitte dort alles bleiben, aber nicht hier bei uns. Und sagt dann, und da bist du jetzt direkt bei J.D. Vance, es gibt für mich nichts Schöneres, als in einer christlich geprägten Familie aufzuwachsen mit meinen Kindern und mit meinen Enkeln. Und ich möchte, dass das lange so bleibt. Und dieser Punkt, den er da anspricht, den hast du ja, wenn du durch Osteuropa reist, triffst du das ganz, ganz viel. Sozusagen die Sehnsucht, dass die Dinge bleiben, wie sie sind, dass ein Leben in diesen gepflegten Städten, die du dann da zum Teil hast, ja, wo die Dinge übersichtlich sind, wo man sehr genau weiß, wer wohin gehört und so. Ja, diese Sehnsucht bespielt ja sozusagen perfekt. Und ich habe dieser Tage in die Hand gekriegt ein interessantes Buch, Manfred Berg. Ich weiß nicht, ob dir der was sagt. Das ist ein deutscher Historiker. Der hat ein Buch gemacht mit dem Titel Das gespaltene Haus, in der sozusagen die Geschichte der Vereinigten Staaten von 1950 bis heute so ein bisschen nachzeichnet und sagt, diese extreme Polarisierung in Amerika hat nicht erst mit der Obama-Zeit begonnen und er weist darin nach, dass Eisenhower eigentlich der letzte Präsident war, der wirklich Vereinigte Staaten regiert hat. Und das beginnt mit einer interessanten, ja, ist eigentlich anekdotischer Einstieg, wenn man so will. Abraham Lincoln hat sich 1858 um einen Senatssitz in Illinois beworben und hat das getan mit einer Rede, und da ist eine Stelle drin, das ist ein sehr berühmtes Bibelzitat, aus dem Markus-Evangelium, wo es übersetzt heißt, wenn ein Haus mit sich selbst uneins wird, dann kann es nicht bestehen. Das ist interessant, ja. Und 1860 wurde Lincoln dann ja zum Präsidenten gewählt. der Süden, der damals ja an der Sklavenhalterwirtschaft festhalten wollte, aus guten Gründen, ne? Muss man sich immer vor Augen führen. Wirtschaftliche Gründe, du beutest Leute aus.
Die ganze Plantagenwirtschaft hing davon ab, dass man seine Arbeiter nicht bezahlte.
Ja. Genau. Das heute so arme Mississippi war damals eine der reichsten Gegenden überhaupt.
Ja, weil Arbeit nichts kostete. Und,
genau. So, weil, exakt, genau. Und er weist das eben nach und sagt, damals sagte sich Lincoln von der Union los und es beginnt dieser blutige Bürgerkrieg. Und er sagt, und dann kommt irgendwann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs beginnt eigentlich diese zunehmende Polarisierung dieser amerikanischen Gesellschaft, ja. Und im Grunde beginnt das sozusagen mit dem Zeitalter der Globalisierung. Da verändert sich plötzlich diese amerikanische Gesellschaft ganz entscheidend. Die Einwanderungspolitik spielt eine immer größere Rolle und nimmt dann sozusagen aktuelle Konflikte, die wir jetzt diskutieren, weg. Und dann kommt diese Angst in dieser noch Mehrheitsgesellschaft vor dem Verlust praktisch der weißen Hegemonie. Mhm. Die Angst, ja, dass mexikanische Immigranten und so weiter denen die Dinge wegnehmen. Und all diese Dinge und diese demografischen Veränderungen, ja, die haben natürlich dann für die Parteien und auch für uns als Gesellschaft riesige Folgen, ja. Also für die Republikaner hast du plötzlich das Problem, dass ihre Wählerbasis eigentlich aus älteren, weißen, ländlichen, evangelikalen Wählern besteht, während die Demokraten davon überzeugt sind, dass sozusagen der demografische Wandel und diese gesellschaftliche Liberalisierung eine neue progressive Koalition aus, wie soll man sagen, Minderheiten und gebildeten, also progressiven Weißen hervorbringt. So eine Obama-Koalition hat man das, glaube ich, genannt. Und die waren wirklich ernsthaft davon überzeugt, dass diese neue gesellschaftliche Entwicklung den Demokraten langfristig die Mehrheit sichert. Die glaubten,
klingt ja auch erstmal plausibel.
Klingt logisch,
was,
genau.
Aber was nicht berücksichtigt ist,
genau,
ist, dass alteingesessene Migranten nach rechts tendieren.
So,
die wollen dann nämlich keine Veränderung mehr. Also wer es geschafft hat, ja, der gehört dann nicht mehr zu den Hungrigen und Progressiven, die Gesellschaft nochmal stark verändern wollen. Nicht alle, aber viele eben nicht. Genau. Und diese gleiche Entwicklung hast du so und auf andere Art und Weise überall. Und er sagt auch, wir sind immer noch hier hingekommen, um zu arbeiten. Die sind ja hingekommen, um nicht zu arbeiten. Und du siehst daran, dass das im Grunde eine Argumentation ist, die schon relativ ähnlich ist, wie all derjenigen, die grundsätzlich Migration ablehnen.
Ja, es ist total interessant. Es gab, Amerika ist ja immer uns gute 10 Jahre voraus. Und da ist es auch fast auf den Tag genau, wenn du so willst. Es gab Anfang der Nullerjahre, 2002, gab es ein Buch, The Emerging Democratic Majority, wo genau zwei Autoren genau diese These vertreten haben, so nach dem Motto, das, was da jetzt entsteht, diese schrumpfende, klassische, weiße, ländliche Minderheit und dann die vielen sozusagen Zuwanderer, die kommen, ja, und aus Minderheiten zwar bilden, aber insgesamt dann diese Idee, eigentlich eine große Lebenslüge, ja, Migranten sind links und sie sind progressiv. Und deswegen wählen sie uns dann und das tun sie gemeinsam mit dem weißen Establishment sozusagen an der Ost- und an der Westküste. Und deswegen war die These, wir Demokraten werden auf Jahrzehnte hinaus im Grunde unschlagbar sein. Und es gab auf der anderen Seite ja genau diese Panik, dass das passieren würde. Und diese selben Autoren haben dann, ich habe nochmal nachgeguckt, das war interessant, ich glaube letztes Jahr ein neues Buch geschrieben, wo sie zugeben, das war eine Quatschthese, die hat nicht funktioniert und haben ein neues Buch geschrieben, wo sind eigentlich die ganzen Demokraten geblieben, wo sind die eigentlich hingegangen? Und das ist genau der Punkt, mit dieser Panik hat eigentlich Trump, wenn man so will, seinen Triumph dann am Ende gefeiert, weil die nicht verstanden haben, dass diese Hinwendung zu Identitätspolitik, Genderpolitik, die Frage der Energieversorgung, die Frage, was ist eigentlich Globalisierung? Ist das nur eine Chance oder ist das möglicherweise auch etwas, was manche als eine Bedrohung wahrnehmen? Das hat diese weiße und eben, wie du richtig sagst, auch nicht weiße Arbeiterklasse, mexikanische Immigranten und so weiter, verunsichert. Und das war der große Triumph von Donald Trump.
Wenn Fortschritt mit Krisen einhergeht, mit Umbrüchen oder zum Beispiel wie in den USA ja durchaus mit Arbeitslosigkeit.
Genau.
Also wir haben ja mal über Acemoglu gesprochen, das ist der ganz große Arbeitsmarktforscher in den USA. Und der eben gesagt hat, dass der technische Fortschritt und auch die Automatisierung ja schon viele Millionen Jobs gekostet hat. Mhm. In bestimmten Bereichen. Natürlich hat es ja auch viele neue Millionen Jobs gebracht, aber nicht in denselben Gegenden und nicht für dieselben Leute. Und die werden dann ganz schnell von progressiv zu konservativ. Mhm. Fortschritt wird immer nur dann gutiert, wenn er zu Wohlstand für alle führt. Und das ist sehr häufig eben nicht der Fall. Und Fortschritt ist ja häufig auch eine Anpassung an einen Fortschritt, den man vielleicht gar nicht gewollt hat oder auf den man sich einstellen muss. Der führt zu Umbrüchen und zu Krisen und zu harten Auseinandersetzungen. Mhm. Und in solchen Momenten obsiegt eigentlich in den meisten Gesellschaften das konservative Moment. Und ich rede nur deswegen so ausführlich darüber, weil wir im Augenblick was Ähnliches in ganz vielen westlichen Ländern haben, einschließlich Deutschland.
Mhm, genau. Ja, ist interessant. Ich meine, du hast doch, wann hast du Patrick Dineen zu Gast, Richard, in einer deiner Sendungen? Ich habe das immer in der Ankündigung gesehen.
Ja, also nächste Woche Montag schon zeichnen wir das auf. Ja, Patrick Dineen, politischer Philosoph und Politologe aus Indiana, und der gehört zu den Hauptanregern von J.D. Vance. Mhm. Und wir haben lange überlegt, was machen wir für eine Sendung zu Amerika? Wer könnte uns Dinge erzählen, die wir nicht schon aus allen anderen Kanälen kennen und wissen? Und mit wem kann man darüber philosophieren? Und dann habe ich gedacht, es ist natürlich für mich interessanter, mit jemandem zu philosophieren, der sich jetzt auf Trumps Seite geschlagen hat, als das sehr, sehr breite Angebot an all derjenigen, und das sind natürlich die allermeisten Intellektuellen, an die wir so denken, die natürlich auf Seiten der Demokraten stehen. Und dieser J.D. Vance hat 2017 ein Buch geschrieben, warum der Liberalismus zu Ende ist.
Genau, warum der Liberalismus gescheitert
ist. Gescheitert ist, genau. Ja. Mhm. Und das ist natürlich interessant, wenn ein Rechter, ja, mir erzählt, der Liberalismus, der ja für viele Linke sozusagen Synonym für Kapitalismus auch ist, auf einmal von rechts eine Kultur- und Gesellschafts- und Wirtschaftskritik kommt, die ich bislang nur von links kannte.
Also rechts im Sinne von konservativ, ja? Also
ja, also er selber nimmt den Begriff konservativ für sich nicht in Anspruch.
Okay.
Ja, weil er die Konservativen, da denkt er so an Ronald Reagan und so weiter, da zählt okay. er sich jetzt nicht so zu. Weil er sagt, die Konservativen, das waren immer nur, oder Nixon, das waren jene, die an den Liberalismus geglaubt haben, aber mit konservativem Einschlag. Und er glaubt gar nicht mehr an den Liberalismus.
Ja, das ist interessant.
Das heißt, mit Liberalismus meint er jetzt nicht nur Liberals, sondern er meint wirklich den Liberalismus seit den Tagen von John Locke, also seit dem 17. Jahrhundert. Der Liberalismus als Philosophie, er würde sagen Ideologie, ja, die vom Einzelnen, vom Individuum ausgeht, von einem Individuum, das ganz, ganz viele Rechte hat und dessen ideale Lebensvoraussetzungen dann erreicht sind, wenn er seine Freiheit in alle Himmelsrichtungen entfalten kann. So. Und dieser Liberalismus, der in den USA sehr weitgehend verwirklicht wurde, relativ wenig Staat, sehr viel Rechte für den Einzelnen und so weiter, den sieht er als großen Sieger in den Konkurrenzkämpfen gegen den Bolschewismus, Kommunismus und gegen Faschismus als besser. Mhm. Aber er habe sich zu Tode gesiegt. Weil jetzt leben wir in total fragmentarisierten, zersplitterten, egoistischen Gesellschaften. Es gibt keinen Gemeinschaftssinn mehr, keine Stabilität mehr. Die Familien sind zerrüttet und. So. Und eigentlich ist das linke Kulturkritik. Ja, kannst du bei Adorno lesen, ja, wie der Kapitalismus den Menschen entseelt. Ja, wie er die natürlichen Bindungen des Menschen kaputt gemacht hat. Wie er sozialen Normen durch Marktnormen ersetzt hat. Ja, linke Kritik. Und diese linke Kritik, ja, die zum Teil schon bei Marx vorbereitet ist, die lese ich jetzt bei Dineen. Und das fand ich natürlich interessant, dass ich plötzlich also ein Rechter, der sich nicht konservativ nennt, und die linke Kulturkritik, die ich seit meiner Kindheit kenne, sich auf einmal umarmen. Und tatsächlich redet er relativ positiv. Also wenn er über Marx redet, kommt er immer nur gut weg. Mhm. Und das ist unter Rechten normalerweise jetzt nicht so der Fall. Es sind auch Stimmen, die ich nicht von der AfD höre. Es ist nicht so, dass die AfD da irgendwie Liberalismus, Kapitalismuskritik machen würde.
Nee.
Aber in den USA ist das tatsächlich so. Und das hat mich an ihm interessiert. Ich kann dich natürlich schon vorbereiten, warum ich mit ihm trotzdem überhaupt nicht übereinstimme.
Aber ist das so ein bisschen die Position von ist das so ein bisschen Sarah Wagenknecht? Ist das das Thema? Wo du ja auch plötzlich sozusagen verschiedene zentrale Punkte aus völlig diametral entgegengesetzten Richtungen unter einen Hut bringst. Und sie, ich weiß noch, sie sagte immer mal zu mir in der Sendung auf die Frage, was das denn eigentlich sei, ihre neue Partei, und sagte, wir sind linkskonservativ.
Wir haben ja mal, als sie gegründet wurde, darüber gesprochen. Und ich hatte die These aufgestellt, das sprengt endgültig das Links-Rechts-Schema. Und das stimmt natürlich irgendwo, dass sich da linkes und rechtes Gedankengut findet. Und vielleicht ist das auch typisch für Umbruchzeiten. Ich denke immer häufig, vielleicht ist unsere alte Einteilung von links und rechts, die aus einer ganz anderen Zeit stammt. Ja, also aus dem 19. Jahrhundert. Vielleicht ist die auch nicht mehr die richtige Schablone. Wir haben uns daran gewöhnt, wir haben keine andere, ja, um Politik zu sortieren. Das stimmt vielleicht. Also vielleicht ist eine gute Idee von dir. Also vielleicht gibt's da. Ich will jetzt die Nieren und Wagenknecht gar nicht gleichsetzen. Und zwar deswegen nicht, weil die Lösungsvorschläge miteinander nichts zu tun haben. Aber dass die Analyse ist, dass also von eher links Wagenknecht und von ziemlich rechts die gleiche Kritik vorgebracht wird. Und auch so dieses gleiche Finale, so nach dem Motto, wir brauchen nun wirklich was Neues, weil wir galoppieren seit Jahrzehnten in die falsche Richtung und wir trinken uns das Kind die ganze Zeit schön und glauben mit neuen Kandidaten und noch mehr Hope und noch mehr Change, aber am Ende fahren wir immer nur die Karre tiefer in den Dreck, weil es ein systemisches Problem ist.
Genau.
Und da treffen sich wahrscheinlich Wagenknecht und die Nieren. Und das ist natürlich nicht uninteressant, weil die Bestandsanalyse, die teile ich ja jetzt nicht eins zu eins. Ja, also wenn ich das lese, ja, weil der Kapitalismus hat Familien zerrüttet und was weiß ich was alles und so weiter. Mein Gott, wann waren Familien nicht zerrüttet? Also gab es mal eine Zeit, in der alle Familien intakt waren? In Südtirol vielleicht. In einer Stadt wie Berlin. Ich meine, wie zerrüttet waren die Verhältnisse zur Zeit der Weimarer Republik oder in den lichtlosen Hinterhöfen am Prenzlauer Berg? Wie asozial waren da die Strukturen und es gab noch nicht mal einen Sozialstaat und so. Also die Frage ist immer, jede Generation, die so ein tief konservatives Gemüt hat, wie der Dinien, selbst wenn er sich nicht konservativ nennt, ne? Der hat immer das Gefühl, in der schlimmsten aller Zeiten zu leben. Und dann frage ich mich immer, wenn er sagt, es geht quasi alles den Bach runter. Ja, in bestimmten Regionen in den USA, und du weißt ja genau, wovon ich rede, du kennst das viel besser als ich, ist das nicht falsch? Nee, aber geht überall in der westlichen Welt, die liberal ist, überall alles den Bach runter? Das muss man vielleicht auch erstmal differenzierter betrachten.
Ja, das war auch interessant in diesem Duell, das so mitzukriegen. Ne? Na, eigentlich, weil du gerade sagst, da löst sich so ein altes Schema auf, ne? Kommt mir gerade so als Gedanke. Eigentlich ist doch sozusagen linksliberal zu sein, in dem Fall jetzt Kamala Harris zu sein, demokratisch zu sein, progressiv zu sein, das ist doch eigentlich die Stelle, an der man a priori pessimistisch ist, was den Zustand der Gesellschaft und der Welt angeht, weil man will ja was verändern. Weißt du, was ich meine?
Ja, also genuin steht natürlich, ne, dieser Liberalismus für Machen, Gestalten, weniger eigentlich durch Politik, mehr durch Handel und was weiß ich was und so allgemein Wohlstand mehren und so. Also sowohl der Liberalismus wie klassisch auch die Linken, ja, leben immer von dem Gedanken des Progresses. Ja, Progress ist absolut zentral für die USA in der liberalen Variante, aber Fortschritt war auch immer ein ganz wichtiges Wort der Linken. Ja, gesellschaftlicher Fortschritt und auch im Sozialismus, ne, vorwärts immer, rückwärts nimmer und so, hat nicht funktioniert. Aber war für ihr Selbstverständnis, wir sind die Zukunft und weiter. Und das Problem, und damit sind wir wieder beim Duell von Trump und Harris, ist, welchen ganz konkreten, realistischen Fortschritt hat Kamala Harris anzubieten. Angesichts der Ernsthaftigkeit der von Denien und Co. beschriebenen, vielleicht übertriebenen, aber nicht zu Unrecht beschriebenen Probleme.
Ja, das ist der Punkt. Das prallte da echt hart aufeinander, ja. Und ich fand's teilweise schon fast an der Grenze, das ist auch eine Kritik, die an ihr immer kommt, ja, dass es dann fast schon was Herablassendes hat, wenn sie so über ihn so lächelt, so süffisant und so weiter. Da muss man auch aufpassen, weil das macht diese Leute dann nur noch wütender letzten Endes, die natürlich das Gefühl haben, du erzählst jetzt was von Change und Hope und ich will eine Wirtschaft der Chancen und eine Wirtschaft der Hoffnung. Denke, Thema. Oh mein Gott, was soll das sein? Wir haben letztes Mal über diese gigantische Armut ja in einem der reichsten Länder der Welt gesprochen. Ich meine, darüber, wie man das auflöst, darauf gehen die beide nicht ein und sie geben auch beide nicht mal den Versuch einer Antwort, wie man das regeln könnte. Aber was bei den Leuten das als Gefühl zurückbleibt, ist, egal für wen wir stimmen und auch wenn ihr sozusagen glaubt, ihr Demokraten, dass ihr für das Gute kämpft, ja, ihr seid der Fortschritt, ihr seid die Hoffnung und so weiter, am Ende wählen wir dennoch für ein System, in dem die Guten, wie sie meinen, aber ständig übervorteilt werden. Das ist das Problem. Und ich finde deswegen, Denien, weil du den hast, es ist ja im Grunde, so wie er sagt, beide Parteien, so drückt er das aus, sind zwei Seiten derselben gefälschten Medaille.
Genau, das hat er 2017 geschrieben.
Ja.
Ja, als er keinerlei Hoffnungen in jemand wie Trump und so weiter gesetzt hat. Ja, und da fand die eine Seite so schlimm wie die andere. Und er hat gesagt, ob der Liberalismus jetzt im progressiven Gewand daherkommt. Mhm. Ja, oder mit einer konservativen Maskerade. Ja, so würde er wahrscheinlich die CDU beschreiben. Ne? Also als liberale Partei mit einem konservativen Anstrich. Das wäre am Ende egal. Weil weiterhelfen würde nur die Einsicht, dass der Liberalismus nicht weitergeht. Mhm. So, und wenn man so eine extreme Position vertritt, also wenn man so dermaßen vom Ende überzeugt ist, dann stellt sich ja die Frage, okay, was soll denn danach kommen?
Genau.
Und das ist natürlich der Punkt, an dem es spannend wird. Und da gehören dann die Linken und die Rechten auch nicht mehr in denselben Topf. Richtig. Linke versuchen sowas immer über Umverteilung zu ändern. Ne? Also ganz Linke wollen irgendwas verstaatlichen, nicht ganz so Linke wollen es vergesellschaften. Ja, und Halblinke wie die Sozialdemokratie will die Steuern erhöhen. Und das sind sozusagen die klassisch linken Antworten auf diese Probleme. Mhm. So, und da war ich natürlich jetzt wahnsinnig gespannt. In dem Liberalismusbuch gibt es irgendwie nur so 10 Seiten mit Antworten. Und dann hat er ein neues Buch geschrieben.
Regime Change. Ne? Überleg mal,
hochprovokativer Titel. Ja, nach dem Motto, die USA haben, das war der Auslöser, haben ja damals 2003, Dick Cheney lässt grüßen, Cheney lässt grüßen, den Irak überfallen, um da Hussein wegzumachen, Regime Change zu machen. Ne? Und dann hat man das Ganze auch noch in Libyen probiert und in Syrien und so, das wissen wir ja alles. Oder in Afghanistan, alles gescheiterte Sachen. Und er sagt, jetzt brauchen wir brauchen keinen Regime Change im Irak, wir brauchen einen Regime Change in den USA. Das ist natürlich ein ganz, ganz gewaltiges Wort. Absolut. Er will natürlich keine militärische Intervention und auch keinen Putsch. Ja.
Und, er will eine friedliche Revolution.
Er will eine friedliche Revolution. Und dann kommen ganz merkwürdige Vorstellungen, wie friedliche Revolutionen funktionieren sollen. Und ich nenne das, damit will ich ihn auch konfrontieren, ja, die Fantasy-Variante. Ja, das erinnert mich an Tolkien, was er da so erzählt.
Ja.
Wir brauchen herausragende, edle Männer. Mhm. Ja, mehr von Männern die Rede als von Frauen. Ja, also Persönlichkeiten, ja, so Aragorns, ja, an denen die Diskuten, hinter denen sich die anderen Menschen wieder versammeln können, die sie führen können, wieder in eine intakte Gemeinschaft hinein. Und natürlich sieht er das in engster Verbindung mit der Kirche. Was anderes als der Kirche fällt ihm auch nicht ein.
Ja,
er möchte also die Religion stärken, die kirchlichen Gemeinschaften und er träumt von starken Führern. Man kann sagen, bis zum gewissen Grade träumt er wieder vor, die Gesellschaft vor dem Liberalismus war eine aristokratische Gesellschaft. Und er wünscht sich zwar keine Erbaristokratie, aber eine Geistesaristokratie. Ja, er will, dass die Edlen regieren. Und dass die Edlen selbstlos den Menschen die Gemeinschaft, die Identität und damit ihre Lebenshoffnung zurückgeben.
Ja, also ich meine, in meinen Worten, ja, es wäre sozusagen, du förderst wieder konservative und insbesondere religiöse Werte und sozusagen dieser Schutz des Einzelnen, ja, das Individuum, dieser Individualismus, von dem dann Leute wie er und nicht nur er sagen, das ist längst einem grassierenden Narzissmus gewichen, ja, und einem Egoismus, der dann nicht mehr gut ist für eine Gesellschaft, weil jeder nur noch an sich denkt, das müssen wir irgendwie wieder ändern. Und da bist du direkt wieder bei Viktor Orban, bist du genau an dem Punkt.
Bei der Diagnose. Wir leben in einer viel zu egoistischen Gesellschaft und wir müssen den Gemeinschaftssinn steigern. Das unterschreiben die in Deutschland 90%.
Das meine ich. Das ja. spürt ja auch jeder.
Aber,
das
ist genau aber wenn du jetzt Vorschläge machst, ja, dann muss mit harter Hand durchgegriffen werden und da müssen sozusagen der Restauration der alten, klassischen, gemeinschaftsstiftenden Institution wie der Kirche, ja, der man früher nicht ausweichen konnte. Ja, und ob die jetzt gut für einen war oder schlecht für einen war, das konnte so sein und das konnte so sein. Es heißt, statt all der Wahlbindungen, die wir heute eingehen, ja, ich bekenne mich zu dem und dem Verein und ich bin das und ich bin Vegetarier und ich glaube ein bisschen an die Kabbala und so weiter, also diese Heimwerkerei des Glaubens, ja, und des Lebens, die wir hier betreiben, die wieder rückgängig machen und den Pflichtanteil im Leben. Du gehörst dazu, weil du gehörst hierzu, du gehörst hierhin, du kommst aus der Gegend. Ja, das wieder zu stärken. Ich meine, das ist so ein Versuch, wie rausgesprudelten Champagner mit der gleichen Wucht wieder zurück in die Flasche zu kriegen. Das funktioniert überhaupt nicht. Ja, da kannst du nur noch dann Schalensaft zurückkippen.
Richtig.
Ja, und das ist eben dieser von mir so gerne zitierte Satz von Robert Musil. In der Geschichte der Menschheit gibt es kein freiwilliges Zurück. Das heißt, wir können aus der Krise der Moderne nur mit modernen Mitteln rauskommen. Wir können nicht einfach sagen, wir drücken hier einen Reset-Knopf. Und das ist aber der zeitlose Glaube von Konservativen, seit es den Konservativismus gibt. Man könnte das Rad der Geschichte dauerhaft wieder zurückdrehen. Und das klappt nicht. Mal ungeachtet dessen, ob man sich das wünscht. Ja, oder man riskiert die Orbans. Und übrigens, wo du den erwähnt hast, ja, Patrick Dinian antwortet auf die Frage, ob er irgendwo denn positive Beispiele sieht, wo das gelungen ist. Sagt er, natürlich, in Ungarn. Bei Viktor Orban.
Ja,
sagt
ach,
er.
Guck mal, siehst du,
sagt er. Ich glaube, er findet auch Putin nicht so ganz schlecht, weil die Erfolgsrezepte ähnlich sind. Putin hat einen irren Deal mit der Kirche gemacht.
Mhm,
ja, genau. Also der klassisch konservativen Macht, er hat ja wieder auch zu viel mehr Macht verhäufen. Ja, Law and Order, Polizei, Obrigkeitsstaat, ja. Nationalismus, Kirche, ja. Edle Führer, ja, sich selbst meinend, ja, die russischen Aragorn-Variante, ja, das ist sozusagen das russische Denken, das sich ja da vom Ungarischen nicht großartig unterscheidet. Früher hat er auch Polen gelobt unter den Kaczynskis. Und ist das nicht traurig, dass jemand, der durchaus intelligent ist und eine sehr luzide Analyse all dessen macht, was im Liberalismus zurzeit schiefläuft, am Ende zu solchen Fantasien Zuflucht nehmen muss?
Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Richard, will deine Stimme nicht noch weiter strapazieren? Jetzt bist du wirklich im Bereich Clint Eastwood endgültig angekommen.
Ja, okay.
Tapfer, du hast sehr tapfer durchgehalten heute, muss man sagen.
Okay.
Und ich mag das auch. Das hat so einen leicht, wie soll man sagen, so einen erotischen Touch, wenn du so
klingst. Okay.
Ja. Also, wünsch dir gute Besserung.
Ja.
Und dank dir sehr. Viel gelernt heute von dir.
Ja.
Also,
mach's gut, Markus.
In diesem Sinne, alles Gute dir. Ciao, ciao.
Tschüss.
Eine Produktion von M.2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.